Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Fram-Podcasts. Heute möchte ich euch ein weiteres Mal mit in die Arktis, genauer wieder nach Spitzbergen nehmen und habe euch dafür ein Geräusch mitgebracht, welches sich auf eine ganz intensive Weise mit der Arktis in Verbindung bringt. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Momente in der Natur, wo man auf der einen Seite ihrer Gewalt unmittelbar ausgeliefert ist, sich aber zeitgleich beschützt und sicher fühlt. Eingepackt in einen dicken Schlafsack weiß man, dass sich zwischen der rauen arktischen Wildnis und einem selbst nur eine dünne Zeltplane befindet. Ja, und dass wahrscheinlich irgendwo da draußen gerade ein armer Teilnehmer deiner Expedition dich vor möglichen Eisbärenbesuchen schützen muss. Genau in einem solchen Moment habe ich dieses Geräusch hier festgehalten. Mitten in der arktischen Wildnis bei 5 Grad Außentemperatur, Windböen mit Geschwindigkeiten von über 12 Metern die Sekunde und nahezu horizontal fallendem Regen. Was ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, war, dass dieses Wetter noch etwas länger als gedacht andauern würde. In dieser Episode unterhalte ich mich mit jemandem, der solche und noch deutlich extremere Situationen nur allzu gut kennt. Christian Bruttel kommt eigentlich aus dem Schwarzwald und hat Sport, Mathe und Technik auf Lehramt studiert. Kurz vor seiner Verbeamtung hat er jedoch etwas gemacht, was viele angehende Lehrer vielleicht erstmal absolut nicht nachvollziehen können. Er hat die Reißleine gezogen und ist für ein einjähriges Studium zum Arctic Nature Guide nach Spitzbergen gezogen. Dieser Schritt hat sein Leben völlig verändert und er ist, wie er so schön sagt, durch eine Tür getreten, durch die es kein Zurück mehr gab. Chris ist gerade von einer langen Expedition zurückgekehrt, während der er gleichzeitig auch die Rückkehr des Sommers erleben konnte. Eine in der Arktis sehr kurze, aber auch besonders intensive Zeit, in der das Leben kaum gegensätzlicher zum langen und stellenweise völlig dunklen Winter sein könnte. Neben seinen Erlebnissen von dieser Expedition reden wir aber auch über seinen Werdegang, über intensive Gefühle in der Natur, sein aktuelles Buchprojekt und selbstverständlich über seine letzte, durchaus spektakuläre Eisbärenbegegnung. Natürlich kann man nur schwer über die Arktis reden, ohne dabei auch über den Klimawandel, die dadurch bedingten Veränderungen, Overtourism und andere Probleme zu sprechen, die in dieser unberührten Natur umso intensiver wirken. Da vor allem Chris und mir diese Themen ebenfalls sehr am Herzen liegen, und wir diese deshalb nicht einfach nur anreißen möchten, werden wir diesem Themenkomplex eine eigene Folge widmen, die in Kürze hier auch im Fram-Podcast erscheinen wird. Ganz nebenbei bemerkt, ich habe unser Gespräch nahezu nicht geschnitten oder gekürzt, weil ich finde, dass Chris eine Menge zu erzählen hat und man ihm, und das ist fast viel wichtiger, unglaublich gut zuhören kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle 90-minütige Reise in die arktische Natur. Hi Chris, zunächst freut es mich natürlich sehr, dass wir mal wieder was voneinander hören und es freut mich noch mehr, dass du dir die Zeit für unser Gespräch und unseren Podcast hier heute nimmst, aber bevor wir anfangen, würde ich dich doch darum bitten, dich einmal vorzustellen, das heißt, wer bist du und vor allem, das ist natürlich das Interessante an dieser Stelle, wo bist du?
Ja, hallo André, freut mich sehr. Sehr gerne stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Chris oder mit vollem Namen Christian Bruttel. Ich komme ursprünglich mal aus Villingen-Schwenningen im schönen Schwarzwald im Südwesten Deutschlands. Bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und inzwischen aber weit, weit weg. Das hat mich sehr, sehr weit in den Norden verschlagen. Ich lebe inzwischen nämlich auf Spitzbergen und wo wir uns jetzt gerade unterhalten. Ja, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann liegt vor mir die Hocharktis.
Ja, nun lebst du natürlich nicht erst seit gestern auf Spitzbergen, sondern bist schon eine ganze Weile dort oben. Ich weiß, muss ich ehrlich gestehen, gerade gar nicht genau, wie lange. Aber interessant ist natürlich auch deine Geschichte. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, nach Spitzbergen zu ziehen? Und was hast du ja, dort oben in deiner ersten Zeit gemacht? Denn wenn ich mich recht erinnere, hatte ja dein Lebensplan ein Leben auf einer Insel weit im Norden der Arktis eigentlich nicht vorgesehen.
Ja, genau, so könnte man das durchaus sagen. Also 2012 bin ich von Deutschland weg und nach Spitzbergen gezogen. Und zwar habe ich hier oben ein Jahr lang eine Ausbildung zum Arctic Nature Guide gemacht. Ich habe in Deutschland mal Lehramt studiert, habe auch mein erstes und zweites Staatsexamen abgeschlossen. Sport, Mathe, Technik auf Realschullehramt. Dann noch ein Magister dran gehängt für Sport- und Erziehungswissenschaften und immer so ein bisschen, ja, wie soll man das nennen? Vielleicht auf der Suche nach mehr, auf der Suche nach was anderem, weil diese Verbeamtung auf Lebzeit mit noch nicht mal 30 damals, die konnte ich mir einfach nicht so richtig vorstellen. Und obwohl das in dem Freundes- und Bekanntenkreis um mich herum ja im Prinzip nichts Schöneres gab, als genau darauf hinzustreben, war für mich irgendwie schon damals immer so die Idee und das Bild, dass ich noch mal was anderes sehen, was anderes machen muss, ganz stark verankert. Ja, und dann kam die Idee mit diesem Arctic Nature Guide Studium auf Spitzbergen auf und ich habe mich beworben und bin tatsächlich angenommen worden und 2012 habe ich dann ja, die Verbeamtungsstelle ausgeschlagen und bin stattdessen nach Spitzbergen gezogen.
Bevor ich jetzt allerdings auf deine bzw. eure Selbstständigkeit zu sprechen komme, würde mich ja doch nochmal und ich glaube auch die ZuhörerInnen interessieren, was man in so einer Ausbildung zum Arctic Nature Guide eigentlich genau macht. Das ist ja im Prinzip eine relativ lange Ausbildung und die setzt sich ja eben zusammen aus theoretischen wie auch praktischen Modulen. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben in dein Jahr während der Ausbildung zum Arctic Nature Guide?
Ja, klar, sehr gerne. Also das Arctic Nature Guide Studium auf Spitzbergen findet hier oben statt an der UNIS, an der nördlichsten Universität der Welt und ist für die Norweger ein zweites Jahr in einem Bachelorstudium, das man hier oben machen kann oder besser gesagt teilweise hier oben und teilweise in Nordnorwegen, wo man Friluftsleaf studieren kann. Friluftsleaf heißt so viel wie Freiluft leben und ist so eine Mischung aus Pädagogik, Psychologie, Sport und findet nachher Anwendungsbereiche in der Erwachsenenbildung oder im Jugendbereich. Jedenfalls war ein Teil unserer Studenten, die hier oben mit mir das zusammen gemacht haben, kamen aus Nordnorwegen, aus Alta und aus Tromsø und haben eben dieses Bachelorstudium gerade gemacht, waren also auch noch sehr jung, 19, 20 Jahre alt. Und die andere Hälfte setzte sich zusammen aus Menschen aus der ganzen Welt. Wir hatten Kanadier dabei und Italiener und Dänen und Engländer und Schweizer und Österreicher. Und tatsächlich war da auch alterstechnisch alles dabei, von 25 bis 35 und auch von den Hintergründen war es ein sehr breit gemischtes Publikum. Also Ex-Militär und Handwerker, Schreiner, Zimmermänner bis hin zu BWLern und Kindergärtner und eben auch Lehrer fand sich dort alles zusammen, was Lust hatte auf dieses ja sehr extreme Studium hier oben. Durch diese gemischte Klasse fand ich so fantastisch, konnte man nicht nur von den sehr hochqualifizierten Ausbildern und Lehrern hier lernen, sondern eben auch sehr viel voneinander. Und das Studium selbst, ja, ging eben über ein ganzes Jahr, zwei Semester und setzt sich so ein bisschen zusammen aus Theorie und Praxis, genau wie du gesagt hast. Also man schnuppert während der Theorieeinheiten mit den anderen Bachelor- und Masterstudenten, die hier oben studieren, in die Kurse Biologie und Geologie und Geschichte rein und lernt auch über Meteorologie und über Glaziologie und über Storytelling, was man so wissen sollte, um als Guide sich zurechtzufinden und Smalltalk halten zu können, die ersten interessierten Fragen der Gäste beantworten zu können. Aber alles in allem ist es natürlich eher ein Reinschnuppern. Wenn man sich dann tiefer mit was beschäftigen will, und das sollte man dann doch in vielen Bereichen noch machen, dann ging dann da auch sehr viel im Selbststudium, weil eben auch ein großer Fokus des Studiums nachher auf der praktischen Ausbildung lag. Und die wurde ja ganz spannend und intensiv geführt, auf verschiedenen Ausflügen, Expeditionen, mehrtägigen Touren. Teilweise waren wir eine Woche, sogar mal 8, 9 Tage unterwegs, auf die verschiedensten Arten und Weisen, zu Fuß, mit Skiern, mit Pulkas, mit Zelt, und haben dort draußen meist eben sehr praxistauglich angewandt alles Mögliche gelernt, von Lawinenkunde über Gletscherbergung, über Eisbärsicherheit, über den Umgang mit Waffe und Signalpistole, aber eben nicht nur das Schießen und das sichere Handeln von Waffen selbst, sondern auch die Verhaltensbiologie von Eisbären und die ja, den Umgang mit solchen Situationen, dann natürlich auch Navigation, GPS, Karte und Kompass waren irgendwie immer mit dabei. Was passiert, wenn einem der Wind das Zelt eindrückt und wie kann ich mir auch ohne Zelt einen Windschutz bauen im Schnee? Oder was passiert, wenn ich auf einer Skitour durchs Eis einbreche und in -1, -2 Grad kaltes Wasserfall bei -20 Grad Außentemperatur? Wie komme ich da wieder raus und wie werde ich wieder warm und so weiter? Also sehr spannend, sehr abenteuerlich, sehr praxistauglich. Ging das über dieses Jahr hinweg und es war sehr, sehr schön. Es war unglaublich, wie viel ich da gelernt habe, wie viel man dort mitbekommen hat und vor allen Dingen im Nachhinein, wie viele Türen sich geöffnet haben in Welten, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren, dass es sie gibt. Nicht nur, dass ich nicht gewusst habe, dass man dort, dass es dort eine Tür gibt und ich hindurchgehen könnte, wenn ich wollen würde, sondern ich wusste noch nicht mal, dass es eine Tür gibt. Und das war wahrscheinlich eine der fantastischen Sachen im Nachhinein, wo ich sagen muss, dass sich mein Leben wirklich drastisch geändert hat und ich mir nicht vorstellen kann, wie wahrscheinlich jemals, um ehrlich zu sein, wieder zurück in den Lehrerberuf zu gehen.
Ja, das hast du wirklich sehr schön formuliert. Und genau über diese Tür, durch die du da hindurchgegangen bist, möchte ich mit dir heute mal etwas intensiver sprechen. Um aber nochmal den ZuhörerInnen die Möglichkeit zu geben, sich etwas mehr in dein Studium, welches du absolviert hast, hineinzufühlen, gib uns doch mal einen Einblick in deine zwei Highlights, vielleicht sowohl theoretisch wie auch praktisch, die du während dieser 2 Semester an der Unis erlebt hast.
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ein so volles Jahr mit so vielen ja, Highlights, mit so vielen Erfahrungen, mit so vielen Erlebnissen auf 2 runter zu destillieren ist ja eine spannende Frage. Aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich behaupten, von der theoretischen Seite her habe ich irgendwie während unserer Geschichtslektionen habe ich eine Begeisterung entdeckt für Polarhistorie, die sich aber dann doch auch über das Studium hinaus gezogen und weiterentwickelt hat. Inzwischen habe ich ganz viele dieser wunderbaren Abenteuergeschichten zu Vorträgen ausgearbeitet, die man den Gästen präsentieren kann. Und diese ganzen Verknüpfungen, diese Verkettungen, diese Zusammenhänge, diese fantastischen Menschen und diese Abenteuerlust und diese Bereitschaft, mehr oder weniger alles Bekannte und Bequeme hinter sich zu lassen, und hinauszuziehen in die Welt, das begeistert und fasziniert mich heute sehr. Und ja, das würde ich vielleicht so als ein Highlight aus dieser, was so gewachsen ist aus dem theoretischen Kurs oder Aspekte des Studiums heute benennen können. Und von der Praxis her, ja, so nachhaltig hat mich wahrscheinlich der Gletscherbergungskurs oben am Nordenschildgletscher ja, beeindruckt. Da waren wir eine gute Woche zelten vor dem Gletscher und im Prinzip jeden Tag mit Seil und Steigeisen und Helm und allem, was man so braucht, um Menschen, die in Gletscherspalten fallen, auch wieder rauszuholen, auf dem Gletscher unterwegs. Und das war eine fantastische Woche. Da habe ich sehr viel lernen können, aber auch sehr viel anwenden können von Dingen, die man eben irgendwie sich schon so auch gedanklich angeeignet hatte. Und gerade der Umgang mit Seil und mit Rücklaufsperren und mit Flaschenzugsystemen und auch die Effizienz, die sich dabei entwickelt, wenn man bedenkt, dass so eine Gletscherbergung beim ersten Mal eine Dreiviertelstunde geht. Und wenn man dann aber so ein bisschen das Ganze verinnerlicht, geplant, trainiert hat, dann kommt man da auf 10 bis 15 Minuten mit der Zeit, die man eben braucht, um alles aufzubauen. Und dann eben jemanden, der eingebrochen ist durch eine Schneebrücke oder in eine Gletscherspalte gefallen ist, wieder rauszuholen. Und ich meine, also wenn man dort dann in so einer kleinen Gruppe unterwegs ist und sich gegenseitig kennt und sich gegenseitig vertraut und mehr oder weniger alle Stunde mal jemand anderes in so eine Gletscherspalte reinhüpft, um dann wieder rausgeholt zu werden, da lernt man das natürlich sehr intensiv. Und parallel dazu ist man in einer fantastischen Umgebung unterwegs und sieht den Gletscher von oben und von innen. Und das war richtig, richtig schön, ja.
Ja, ich kann tatsächlich beide Teile deiner Antwort super gut nachvollziehen. Als jemand, der sich ursprünglich durch das Studium bedingt auch immer eher so mit dem Naturraum beschäftigt hat, hatte ich anfangs sowohl in der Arktis wie auch in den Alpen, da gibt es gewisse Parallelen, so die menschliche Siedlungsgeschichte und die Eroberungsgeschichte nie so wirklich auf dem Schirm. Und mein Interesse kam dann auch erst so über die Jahre, so dass ich mich jetzt auch immer weiter ja, in diese zahlreichen Dramen und Geschichten, die sich da abgespielt haben, hineingearbeitet habe. Ja, und auf der anderen Seite, das, was du zu der Gletscherbergung gesagt hast, kann ich ebenso gut nachvollziehen. Ich habe auch mal einen Gletscherbergungskurs allerdings in den Alpen gemacht, auf einem recht großen Gletscher, der aber, glaube ich, in keinster Weise von den Dimensionen her zu vergleichen ist. Mit dem Nordenskjöldbreen, der war es, glaube ich, auf dem ihr eure Ausbildung gemacht habt. Und ja, um nochmal auf diese Metapher der Tür zu sprechen zu kommen, ich habe Gletscher auch während dieses Kurses von einer ganz anderen Seite kennengelernt, weil man eben auf einmal ja die Möglichkeit hatte, auch in den Gletscher hineinzugucken. Und das ist ja normalerweise was, was man versucht, nach Möglichkeit zu vermeiden, wenn man über den Gletscher geht, um auf irgendeinen Gipfel zu steigen oder irgendwie weiß Gott was zu machen. Aber in diese Spalten hineinzuschauen, gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und vor allem auch eben die Angst zu verlieren und so die Möglichkeit zu bekommen, halt sich dem Gletscher nach und nach immer mehr zu nähern, sowohl von oben als auch ja letztendlich von innen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal eine ganz pragmatische Frage. Was macht man denn, wenn man diese Ausbildung absolviert hat? Ich meine, du hast ja gerade schon beschrieben, dass ja deine Kommilitonen und Kommilitoninnen schon recht vielfältig waren. Haben die sich auch nachher wieder alle so in unterschiedlichste Richtungen verstreut? Das würde mich jetzt mal interessieren, was so aus deinen KommilitonInnen geworden ist und ja, natürlich auch, was aus dir geworden ist, aber dazu vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr.
Ja, die Freunde und Freundinnen aus dem Studium, wir sind tatsächlich der Kurs, der heute nach 10 Jahren oder fast 10 Jahren jetzt immer noch die meisten ja, Menschen übrig hat, die noch nach wie vor in Longyearbyen leben. Es Wir sind, glaube ich, noch nach wie vor zu zehnt. Wir hatten letztes Jahr ein kleines Johannifeuer am Strand. Müsste ja eigentlich fast ziemlich genau ein Jahr jetzt her sein. Und haben da mehr oder weniger zufällig so eine Art Reunion entdeckt, dass wir jetzt echt noch fast die Hälfte des Kurses von damals ist nach wie vor auf Spitzbergen. Von denen arbeiten aber nur noch ungefähr die Hälfte im Tourismus, im Guiding. Und die andere Hälfte hat andere Jobs gefunden auf der Insel, aber will auf jeden Fall scheinbar nach wie vor ihr Leben hier oben verbringen. Und die andere Hälfte, ja, also ganz viele waren natürlich erst in ihrem Studium und sind zurückgegangen und haben ihr Studium beendet und dann wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Dinge eingeschlagen. Und andere haben das Jahr Arctic Nature Guide auch mehr so als Auszeit genutzt und haben in dieser Zeit, ein bisschen noch was anderes gesehen, ein bisschen abgeschalten und sind danach aber ja wahrscheinlich auch aus durchaus familiären und finanziellen Verpflichtungen wieder zurück gegangen. Und so ist es tatsächlich ja jetzt 10 Jahre später. 10 Leute leben noch hier und sind noch hier von ehemals 25, die unseren Jahrgang abgeschlossen haben. Ja, was man mit so einem abgeschlossenen Studium nachher macht, ist gar nicht so leicht zu sagen. Also der Titel ist ja ganz bewusst so gewählt, dass man sich damit eben nicht nur auf Spitzbergen beschränkt, sondern dass man mit dieser Ausbildung eigentlich global, also in den Polarregionen weltweit tätig sein kann und soll. Eine Kollegin von mir arbeitet jetzt zum Beispiel für die kanadische Regierung und ist dort als Biologin und Arktikspezialistin für die nördlichsten Provinzen zuständig und unterwegs. Aber ganz, ganz viele von uns finden natürlich Arbeit und Erfüllung im Tourismus, ganz klar. Mit dieser Ausbildung, die sich eben nicht nur auf die fachspezifischen Dinge fokussiert, sondern auch ganz viele Aspekte mit reinnimmt, wie eben zum Beispiel Storytelling und verschiedene Möglichkeiten, eben die Natur und den Mensch zu vereinen und sowohl diese Welt Menschen zugänglich zu machen und zu zeigen, als auch den Mensch in dieser Natur eben zu informieren, zu betreuen und zu gucken, dass eben da alles ja sicher vonstatten geht.
Kommen wir jetzt mal auf dich zu sprechen. Du hast ja eigentlich nach deiner Ausbildung zum Lehrer, nun, ja, in Anführungszeichen Bruch im Lebenslauf, nach deiner Ausbildung zum Arctic Nature Guide, würde ich jetzt allerdings mal behaupten, bist du ja den vorgesehenen Werdegang ja ziemlich straight weitergegangen. Was ist denn nach deinen 2 Semestern passiert? Du hast ja die Insel seitdem eigentlich bis auf so ein paar Wochen zwischendurch mal nicht mehr verlassen, oder?
Ja, das stimmt bestimmt. Also im Vergleich zum Nicht-Werdegang dieser Verbeamtungslaufbahn und des vorhergesehenen Abschnitte, wie man so eine Lehrerkarriere durchlebt, da kann man das wahrscheinlich wirklich so sagen, dass ich nach dem Arctic Nature Guide Studium mehr oder weniger diesem Pfad weiter gefolgt bin. Dass ich die Insel seitdem nicht mehr verlassen habe, kann man so nicht sagen. Ich bin nach dem Studium tatsächlich ein Jahr lang komplett hier oben geblieben, habe auch nochmal eine komplette Dunkelzeit miterlebt. Das war auch eine ganz, ganz spannende und super wichtige Zeit, wo man viele Verbindungen hier oben geknüpft hat und wo man sich so richtig auf dieses neue Leben eingelassen hat. Aber ich glaube, das Bedeutendste und das Wichtigste war eigentlich, dass ich, kaum war ich mit dieser Ausbildung fertig, die Möglichkeit hatte, mit diesem Job auch tatsächlich zu arbeiten. Es trudelten Arbeitsangebote ins Haus. Gerade mit der Mehrsprachigkeit Deutsch und Englisch war man sehr gefragt von Anfang an. Und ich habe angefangen zu arbeiten und habe mit ganz, ganz kleinen Expeditionskreuzfahrtschiffen angefangen. Da waren wir hauptsächlich auf Schiffen unterwegs mit gerade mal 10, 12 Passagieren und haben aber eben dann gleich von Anfang an eigentlich nicht nur Spitzbergen umrundet und intensiv befahren, sondern bereits 2014 war ich dann zum ersten Mal in Grönland. 2015 hat sich so mein Horizont wieder ein Stückchen erweitert und es ging zum ersten Mal nach Franz-Josef-Land für mich. Und 2015 kam dann die Antarktis dazu. Also das ging so Schritt für Schritt immer weiter. Und die Antarktis ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kapitel, eine ganz andere Region, aber vor allen Dingen eben auch eine Möglichkeit in der Nebensaison, wenn es hier oben stockdunkel ist und eisig kalt und wirklich wenig touristische Aktivitäten stattfinden, dass man dann dort auf der anderen Seite der Erde wieder im Licht der Mitternachtssonne weiter arbeiten kann, weiter Möglichkeiten hat, auch eben seinen Lebensunterhalt mitzuverdienen. Ja, und so will ich in keinster Weise denken, dass diese Leiter bereits irgendwie erklommen sei. Da kommt noch viel auf mich zu. Ich hatte kurz vor Corona einen Vertrag, der hätte mich durch die Nordwestpassage gebracht und das wäre natürlich sowohl landschaftlich, aber vor allen Dingen auch eben so historisch gesehen eine unglaublich spannende Fahrt geworden. Ich würde auch unglaublich gern mal Richtung Osten aufbrechen, Nordostpassage, die russischen Inseln, Nationalparks. Auch das muss nochmal eine ganz neue Welt sein. Und so habe ich das Gefühl, dass man, ja, wenn man beim Beispiel der Türen bleibt, eine Tür aufmacht, in einen Raum tritt und dort aber wieder drei, vier neue Türen auf einen warten und man ein bisschen Zeit braucht und auch sich die Zeit nehmen sollte, dass man nicht versucht, durch alle drei Türen gleichzeitig zu gehen, sondern eine nach der anderen nimmt und die Dinge, die hinter dieser Tür sind, dann auch entsprechend genießt und erlebt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, dass ich so ungefähr 3 bis 4 Monate im Jahr, also wir reden jetzt mal von vor und hoffentlich auch wieder nach Corona-Zeiten, auf Spitzbergen verbringen. Das ist so die Zeit von Februar bis Mai, wenn hier oben Sonne, Licht zurückkommt und Schnee liegt. Dann ist hier oben eigentlich so meine Lieblingsjahreszeit und auch eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres mit vielen Touren, Skikiten, Schneemobilen sind wir unterwegs und erkunden Spitzbergen. Das ist so die Zeit, wo ich wirklich auf Spitzbergen bin. Wenn dann der Sommer kommt, im Juni, Juli, August, September, bis in den September hinein, sind es dann eigentlich mehr diese bereits erwähnten kleinen Expeditionsschiffe, mit denen ich unterwegs bin und dann eben tatsächlich auch nicht mehr rein Spitzbergen, sondern da erweitert sich die Arktis dann. Und November, Dezember, Januar, das ist dann so die Zeit, in der man normalerweise in der Antarktis unterwegs ist. Also um so einen Jahreskreislauf mal ganz grob zu beschreiben.
Nun warst du wahrscheinlich in den ersten Jahren ja hauptsächlich als freischaffender Guide, Freelancer unterwegs. Da hat sich aber auch einiges getan, denn du hast ja zusammen mit dem Marcel Schütz, den wir hier auch schon mal in einer Episode als Gesprächspartner hatten, du hast dich ja selbstständig gemacht oder ihr habt euch selbstständig gemacht mit Spitzbergen Reisen, eurem eigenen kleinen ja, Tour Operator auf Spitzbergen. Wie kam es denn dazu?
Ja, eine weitere Tür, kann man vielleicht so sagen. Gelegenheit, Idee, auch vor allen Dingen die Idee zur Gelegenheit, sich tatsächlich so ein bisschen ausleben zu können, zu vervollständigen zu können, nachdem ich dann wirklich, ja, wie du sagst, so 4 Jahre als Freelancer ganz viel gearbeitet habe, viel gesehen habe, viel gearbeitet habe, kam vor allen Dingen im Bereich Spitzbergen selbst, im Tourismus hier auf Spitzbergen, der Wunsch auf, das doch alles ein bisschen anders zu machen. Ich hatte dann tatsächlich sehr, sehr viele Touren geguidet, im eher so im Tagestourenbereich, man kann es schon fast so als Massentourismus und ein bisschen Abfertigung bezeichnen, wenn man jeden Tag zur gleichen Destination mit immer größer werdenden Gruppen, bestehend aus immer unterschiedlicheren Kulturkreisen, fährt und eigentlich merkt, wie viel Zeit für Übersetzungen, für unterschiedliche Anforderungen, Hintergründe, Wünsche draufgeht und man eigentlich merkt, dass man keinem dieser Gäste mehr wirklich gerecht werden kann und auch sich selbst nicht in dem, was man gerne von seiner Wahlheimat zeigen will, in dem, was man gerne auf dem Weg alles noch machen und erklären möchte, weil man einfach dafür dann irgendwann die Zeit nicht mehr hat. Und deswegen ja, war dieser Gedanke und diese Gelegenheit mit der Selbstständigkeit und mit der eigenen Firma hauptsächlich der Idee geschuldet, Tourismus anders zu betreiben. Heute bieten wir eigentlich überhaupt keine Tagestouren mehr an, also nur noch, wenn das explizit gewollt und gewünscht ist, sondern wir sind eigentlich mit unseren Gästen immer mindestens eine Woche unterwegs und verbringen diese Woche zusammen auf Spitzbergen und versuchen da ja ein bisschen mehr von der Gesamtheit zu zeigen und gemeinsam zu erleben und zu erfahren und das Ganze eben auch ganz klar in kleinen Gruppen und einsprachig. Ganz egal, welche Sprache wir haben tatsächlich ein Großteil unserer Gäste kommt aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus dem deutschsprachigen Raum. Aber wir haben auch internationale Gäste. Ich war vor 2 Jahren, vor Corona, war ich mit einer Gruppe aus Hongkong unterwegs und es war eine Gruppe da, die kam aus Australien und aus Amerika. Also es ist natürlich nur ein kleiner Prozentsatz von internationalen Gästen, würde ich sagen, weil wir mit unserer Deutschsprachigkeit schon auch eine Marktnische füllen und spezialisiert sind auf den deutschsprachigen Raum. Aber das ist nicht ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist, dass die Gruppe möglichst klein und flexibel bleibt. Also wir gehen eigentlich nicht mit mehr als 6, 7 Leuten los. Und einsprachig, einfach um genau dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass man viel Zeit hat, um Geschichten zu erzählen, um Dinge zu erklären und viel Zeit draußen hat, um Spitzbergen wirklich zu erfahren und zu erleben. Und solche Ideen und Konzepte umzusetzen und in die Realität zu bringen, das geht halt eigentlich nur mit einer eigenen Firma. Im Angestelltenverhältnis ist man dann doch, ja, eher angewiesen auf die Ideen und Konzepte der Firma, für die man arbeitet. Und so wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich zum Glück dann den Marcel gefunden habe, der da ähnliche Ansichten hat und wir das gemeinsam in die Richtung eben entwickeln wollten, ja, gab es bisher noch niemand auf Spitzbergen. Und damit fühlen wir uns sehr wohl und werden bestimmt auch in Zukunft Erfolg haben, weil wir eben gar nicht so viele Gäste brauchen, sondern mit den wenigen Gästen, die wir haben, ganz spezielle Erlebnisse, kreieren können.
Ich musste gerade ein wenig schmunzeln, weil ich eure ersten Jahre, ja, ohne es eigentlich zu wissen und ohne dich auch zu kennen, ja, direkt miterlebt habe. Denn vielleicht weißt du es gar nicht. Ich habe ja als Mitarbeiter der Uni Bochum meine erste Exkursion nach Spitzbergen mit Studierenden 2010 gemacht. Und da hatte ich einen anderen Logistikpartner vor Ort. Und als ich dann die zweite Exkursion nochmal machen wollte, ebenfalls mit der Uni Bochum, war ich halt auf der Suche nach neuen Partnern. Und wie du es ja gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt hast, die meisten Tour-Operator und Logistiker vor Ort sind halt spezialisiert eben auf, ja, wirklich in Anführungszeichen Massentourismus. Und ich wollte das Ganze ein bisschen individueller gestalten und habe dann einen Studenten von mir angesprochen, der auch ein Semester auf Spitzbergen studiert hat. Und habe ihn gefragt, ob er nicht irgendwie jemanden kennen würde, der ja mir vielleicht bei meiner Fragestellung und meiner Planung dann ein bisschen unter die Arme greifen könnte vor Ort. Und ja, der hat mich dann an Marcel verwiesen. Dann habe ich Marcel eine E-Mail geschrieben und nach einer Viertelstunde klingelte dann in der Uni bei mir das Telefon und Marcel war dran. Und du kennst ihn ja, kannst dir ja vorstellen, wie, ja, wie witzig dieses erste Gespräch war. Ich wusste quasi nicht, wie mir geschieht. Naja, nichtsdestotrotz haben wir dann die erste Tour zusammen gemacht und wir haben uns dann ja, glaube ich, irgendwie ein Jahr später auch kennengelernt. Ja, und selber gesehen haben wir uns ja das letzte Mal leider im September 2019. 2020 ist ja dann eigentlich komplett ins Wasser gefallen und ähnlich sieht es ja auch irgendwie mit diesem Jahr aus. Und ja, wie es im Moment ist, wenn man sich über touristische Konzepte unterhält oder selber drüber nachdenkt. Wir sitzen da ja irgendwie in einem Boot, dann tut man das auch immer so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil ich glaube, egal wie gut das Konzept ist im Moment, werden natürlich jegliche Unternehmungen durch andere Faktoren beeinflusst, nämlich Corona. Ich hatte mit Marcel damals natürlich auch schon über Corona gesprochen und das Gespräch ist jetzt auch schon mittlerweile, glaube ich, über ein Jahr her. Wie sieht es denn gerade bei euch und ja, vor allem für euch aus? Also habt ihr im letzten Jahr überhaupt Touristen auf der Insel gehabt? Habt ihr im Winter irgendwas gemacht? Wie sieht die Zukunft aus? Also damit meine ich jetzt nicht die ferne Zukunft, sondern vor allem jetzt die nächsten Monate, denn ich gucke natürlich auch immer, wie sich die Situation entwickelt und ich weiß, dass Norwegen jetzt für Juli einige Lockerungen geplant hat.
Genau, Norwegen hat für Juli Lockerungen in Aussicht gestellt, die tatsächlich wohl auch kommen sollen. Und wir haben auch große Hoffnungen darin, weil ja, wie du sagst, es ist jetzt praktisch das zweite komplette Jahr in Folge, was aufgrund äußerlicher Faktoren komplett zum Brachliegen kam. Wir hatten keine Möglichkeit, irgendwelche Touren anzubieten, irgendwelche Dinge zu machen, weil die Gäste nicht zu uns kamen. Das Interesse war schon da und die Buchungswilligkeit bei den Gästen auch. Aber ja, wenn sowas wie Corona die Welt heimsucht, dann gibt es wichtigere Dinge als den Tourismus und das ist auch verständlich. Und da muss man auch vielleicht mal diesen Schritt zurück machen und gucken, dass die Menschen gesund bleiben und dass man da irgendwie durchkommt. Und dennoch ist es natürlich eine unglaublich schwierige Zeit, persönlich mit so einem Unternehmen, wie wir es hier oben haben. Und wir freuen uns sehr, dass jetzt vielleicht sogar tatsächlich noch in diesem Jahr die eine oder andere Tour möglich sein wird. Auch da kommen bereits Anfragen rein von Menschen, die das ähnlich intensiv verfolgen wie wir, die sagen, hey, hör mal, Norwegen scheint doch wieder aufzumachen, können wir nicht noch was machen? Auch was so Schiffsexpeditionen angeht, ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Die allermeisten Reedereien und Veranstalter haben ihre Sommersaison längst abgesagt. Aber es gibt so noch ein, zwei kleine Schiffe, die ein bisschen schneller reagieren können, die ein bisschen flexibler sind. Und eines dieser Schiffe, mit denen ich auch in den letzten Jahren immer viel zusammen gemacht habe, soll jetzt tatsächlich Ende Juli, Anfang August noch hochkommen und will dann noch bis Mitte September, also ungefähr anderthalb Monate, Spitzbergen-Expeditionen anbieten. Ja, auch da mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht gut ankommen wird, weil das sind auch nur 10 Passagiere, mit denen wir da unterwegs sein werden. Und ich ja, weiß, dass das natürlich jetzt gerade erst anläuft und dass da noch ein bisschen Unsicherheit herrscht, ob dann wirklich die Rahmenbedingungen nachher alle passen. Aber ja, die Hoffnung war, glaube ich, noch nie so berechtigt und dementsprechend auch noch nie so groß in den letzten ja, 20 Monaten, dass wir jetzt tatsächlich auch wieder arbeiten können und was machen können und unserer Leidenschaft da nachgehen dürfen. Also ja, vielleicht schauen wir hier gerade auf den hoffentlich letzten Monat unserer erzwungenen Arbeitslosigkeit und dann geht's ab August wieder los.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr noch etwas aus dem Sommer machen könnt. Also zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive, denn man muss ja auch irgendwo von leben können. Nun bist du natürlich jemand, also zumindest schätze ich dich so ein, der immer auch versucht, aus der Situation heraus das Beste zu machen. Ich habe mich auch schon gefragt, inwieweit das nicht vielleicht auch die Fähigkeit eines Nature Guides ist, also eines Menschen, der irgendwie viel mit Gruppen draußen unterwegs ist. Man muss sich ja ständig an die neuen Situationen anpassen. Nun kann man jetzt diese Situation, also die letzten anderthalb Jahre, natürlich immer irgendwie schönreden. Unterm Strich ist es natürlich aus rein wirtschaftlicher Perspektive der totale Scheiß. Aber man hatte natürlich auch enorm viel Zeit zur Verfügung, die man auch mit anderen Dingen füllen konnte. Und über diese Dinge möchte ich mit dir jetzt auch noch sprechen, denn ich weiß ja, dass du auch nicht ganz untätig warst zu Hause und dir ein paar Projekte vorgenommen hast. Eins am Schreibtisch, von dem habe ich übrigens gerade eben erst erfahren, aber auch eins draußen. Und über dieses Projekt draußen möchte ich jetzt ganz gerne noch einmal mit dir sprechen. Vielleicht überlasse ich es dir, einfach dieses Projekt mal vorzustellen. Was genau hattet ihr vor und was habt ihr letztendlich daraus gemacht? Denn ganz nach Plan lief dieses Projekt nicht, wie ich zwischendurch erfahren habe.
Ja, gerne. Das ist tatsächlich so, dass wir ein großes Outdoor-Projekt hatten dieses Frühjahr und dass da nicht alles nach Plan lief, aber im Prinzip ist es ja immer so, dass die Dinge anders kommen, als man denkt. Und wie du so schön vorher gesagt hast, die Fähigkeit und Eigenschaft und auch ja, die Flexibilität mitzubringen, aus der jeweiligen Situation immer das Beste zu machen und auch bei ja, erstmal schwerwiegenden Planänderungen auch optimistisch und positiv zu bleiben. Das ist bestimmt eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, die man auf der einen Seite mitbringen muss und sollte und auf der anderen Seite aber auch oft trainiert in diesem Beruf und so ging es uns im Prinzip dieses Frühjahr nicht anders. Wir hatten, ich muss ein bisschen ausholen, weil im Prinzip das schon etwas länger her ist, wo diese Idee begann oder dieser Gedanke entstand. Eigentlich sogar schon in meinem ersten Jahr auf Spitzbergen. Da haben wir mit einer Gruppe von Studenten und unglaublich schlechtem Equipment eine relativ spontane Scooter-Tour gemacht zum höchsten Berg von Spitzbergen. Der Newton-Toppen, der liegt ungefähr 100 Kilometer nördlich von hier und wir sind ja, nachmittags nach der Arbeit losgefahren und waren um Mitternacht, unter der Mitternachtssonne tatsächlich dort angekommen und morgens um 4, 5 dann irgendwann wieder daheim. Und dann ging es am nächsten Tag zurück zur Arbeit, wie man das so machen konnte noch in jüngeren Jahren. Und als wir dort auf diesem höchsten Berg Spitzbergens standen, auf dem man tatsächlich bequemerweise mit einem Schneemobil hochfahren kann, da schaute man so rüber über diese unglaubliche, wunderschöne Landschaft und dachte an den zweithöchsten Berg von Spitzbergen, der nur 1 Meter tiefer ist, Pedja-Toppen, und den man nicht mit einem Schneemobil befahren kann, sondern wo man mit Skiern am Anfang und am Ende wird es auch dafür zu steil, dann muss man die Skier ausziehen und entweder mit den Skistiefeln oder eben auch dann mit Steigeisen noch die letzten Höhenmeter erklimmen. Und darüber habe ich dann 8 Jahre lang im Prinzip sinniert, obwohl das jetzt nicht irgendwie täglich in den Gedanken war, sondern es war eher so ein Plan, wo man dachte, irgendwann musst du das mal noch machen. Und ich hatte einfach nie die Zeit dafür. Es war immer so geschäftig und wir waren so viel unterwegs. Und ja, dann kam Corona und wir haben gesagt, wir haben letztes Jahr gesagt, wenn das nächstes Jahr immer noch so ist, dass wir nicht arbeiten können, dass wir keine Gäste haben dürfen, dann sollten wir eine größere Ski- und Kite-Expedition machen. Auch seit inzwischen 5 Jahren machen wir jedes Jahr ein Kite-Camp auf Spitzbergen und vereinen sozusagen diesen Sport, den auch ich im Wasser mal gelernt habe, hier im Schnee und sind unterwegs und nutzen den Wind, um uns dort über diese riesigen, unendlichen freien Flächen ziehen zu lassen, was richtig viel Spaß macht. Und haben gesagt, wir können mit solchen Kites unterstützt, aber hauptsächlich mit unserer Kraft auf Skiern einmal Spitzbergen durchwandern. Das wären insgesamt 900, gut 900 Kilometer gewesen von Longyearbyen aus runter zur Südspitze und dann über die Küsten und Gletscher der Ostküste im Prinzip ganz hoch bis ans Nordkap nach Verlegenhüken, um dort oben umzudrehen und wieder zurückzulaufen. Allerdings dann nicht mehr bis ganz nach Longyearbyen zurück, sondern bis nach Pyramiden. Das war so der grobe Plan. Und ja, der ist tatsächlich relativ früh schon gescheitert, weil wir auf dem Weg nach Süden eines Nachts eine sehr, sehr nahe Eisbärbegegnung hatten. Das ist eine Geschichte für sich, die ich ganz kurz nur erzählen möchte. Aber im Prinzip waren wir mal wieder durch einen Sturm 30 Stunden ins Zelt gefesselt. Und dieser Sturm hat unser Tripwire-System, das uns eigentlich eben genau vor solchen Begegnungen warnen sollte, ein bisschen über die Stunden des Rüttelns gelockert, sodass die Schnur nicht mehr ganz so perfekt gespannt war wie noch vor diesem Sturm. Ja, wir haben alle geschlafen und wurden wach, weil ein Bär neben dem Zelt stand und gerochen und geschnüffelt hat und wir im Prinzip den gehört haben, die Tatzenabdrücke im Schnee. Und ja, dann war kurz beschäftigte Geschäftigkeit, Hektik, um es nicht zu sagen. Wir haben natürlich irgendwie schnell aus den Schlafsäcken raus, in die Schuhe rein. Wir haben eine Trillerpfeife im Zelt gehabt, die hat den Bär auch erstmal erschreckt und er ist ein, zwei Meter zurückgesprungen. Dabei wurde dann auch endlich das Tripwire-System ausgelöst, was nochmal so ein kleines Feuerwerk mit sich zieht. Das Problem war aber, dass dieser Bär überhaupt nicht beeindruckt war von diesem Geknalle und im Prinzip erst so ein bisschen stutzig wurde, als ich aus dem Zelt kam mit meiner dicken Daunenjacke und dann eben auch entsprechend größer als der Bär. Da wurde er so ein bisschen stutzig und ist auch so ein paar Schritte zurückgegangen, aber so nah war ich einem Bären noch nie und ich hatte dann eine Signalpistole in der einen und ein Gewehr in der anderen Hand. Aber immer mit dem vollen Bewusstsein, dass ich auf keinen Fall diesen Bär erschießen werde. Nicht, nee, also zumindest nicht will. Klar, wenn der jetzt sich auf mich stürzt, um mich zu fressen, dann würde man das dann wahrscheinlich machen müssen. Aber diese Situation, 3, 4 Meter von einem Bär entfernt zu sein und dem in die Augen zu gucken und zu sehen, dass der überhaupt kein Interesse hat, jetzt sich auf dich zu stürzen, sondern vom Körperspiel her, von den Gedanken oder von den Bewegungen her, viel eher wie ein junger Hund war, der neugierig, aber gleichzeitig auch ein bisschen ängstlich, unsicher, was da jetzt hier gerade passiert, was da los ist. Es war ein junges Männchen, 4, 5 Jahre alt, sehr unbeeindruckt, wie gesagt, von unseren Knall- und Warnschüssen, aber auch überhaupt nicht aggressiv oder so. Ja, und dann standen wir da diesem Eisbären gegenüber und zum Glück war ich nur wenige Sekunden ganz alleine da draußen. Dann kamen die Kollegen aus dem Zelt, die Kolleginnen, und wir haben dann mit körperlicher Präsenz und mit auf den Bär zugehen und mit Rufen und bemerkbar machen, den tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert, sodass er sich zurückgezogen hat, aber so ganz gegangen ist er nicht und so richtig beeindruckt war er auch nicht von uns. Und in dieser Situation, wo wir dann auch irgendwann tatsächlich keine Signalpistolen mehr hatten, also keine Munition für die Signalpistole, war die Überlegung, dass wir im Prinzip hier so eine Art Standoff haben mit einem Bären, der zwar jetzt in keinster Weise, wie gesagt, aggressiv war zum Glück, aber eben auch nicht beeindruckt. Und irgendwie war das eine ganz spannende und faszinierende Situation. Und wir haben dann unseren Gouverneur angerufen, den Süsselmann in Longyearbyen, und haben ihm die Situation beschrieben. Und nach ein bisschen hin und her hat er sich dann eben bereit erklärt, die Situation zu entschärfen und hat einen Helikopter geschickt, der uns tatsächlich abgeholt hat. Und wir haben dann praktisch Platz gemacht, weil das ist das Zuhause des Bären. Und in der Situation, in der wir waren, wäre es früher oder später zu einer dann erneut zu nahen Begegnung gekommen. Und wenn man dann keine Möglichkeit mehr hat, den Bär zu verscheuchen, weil man einfach auch keine Signalpistolenmunition mehr dabei hat, dann geht das unter Umständen schlecht aus, also potenziell für uns, aber noch viel wahrscheinlicher für den Bär, und das darf man auf keinen Fall riskieren. Insofern war das eine unglaubliche Erfahrung, eine unglaublich lehrreiche und spannende Erfahrung, und auch die Tatsache, dass man im Prinzip diese Begegnung so handeln konnte, würde ich nach wie vor auf unsere Erfahrung schieben mit Eisbären, mit Leben in der Arktis. Und wir sind alle sehr, sehr froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist für alle Seiten. Aber als wir dann zurück in Longyearbyen waren, war dann einfach auch so ein bisschen die Zeit vorbei für diese Skitour in den Süden. Es war dann schon Mitte April und einfach auch zu spät in den Frühsommer hinein oder ins Frühjahr hinein, um diese Tour noch so wie geplant durchzuführen. Und dann haben wir ein bisschen umgesattelt und haben gesagt, okay, dann machen wir die nördliche Route unserer geplanten Expedition, und sind nach wenigen Tagen nochmal losgezogen. Und waren dann auch tatsächlich nochmal 6 Wochen am Stück unterwegs, mit unseren schweren Pulkas, mit Schlafsäcken, Zelt, Isomatten, Benzin und Essen. Und haben in diesen 6 Wochen keinen einzigen Eisbär mehr gesehen. Das ist ja auch durchaus eher der Normalfall, diese Erfahrung der zweiten 6 Wochen als die Erfahrung der ersten 10 Tage. Hatten aber dafür wirklich unglaublich tolle Erlebnisse. Wir hatten phasenweise gigantisches Wetter. Wir haben unterwegs den Newton-Toppen nochmal bestiegen, diesmal eben nicht mit dem Schneemobil, sondern tatsächlich mit Skiern. Und sind von diesen, diese Abfahrt war natürlich fantastisch. Und dann sind wir zum Nordkap gekommen, haben dieses Ziel erreicht und umgekehrt, dann auf dem Rückweg aber wieder sehr schlechte Wetterphasen auch erwischt. Wir waren insgesamt ungefähr 2 Wochen nachher verspätet wegen Stürmen, die uns über mehrere Tage immer wieder ins Zelt gefesselt haben. Die längste Sturmphase waren mal 5 Tage am Stück. Und das kann man sich auch eigentlich kaum vorstellen. Es ist nicht so lange, wie man denkt, wie man hier 5 Tage denkt, weil man einfach irgendwie doch ein bisschen in einer anderen Zeitwahrnehmung lebt, dort draußen in der Natur, im Schnee. Aber nach 5 Tagen will man weiter. Man will nicht mehr liegen, man will nicht mehr schlafen, man will nicht mehr lesen. Und insgesamt waren das schon auch dann echte, so ein bisschen mentale auch Herausforderungen, die da auf uns eingebrochen sind. Aber was mich dann eben auch ganz besonders freut, und auch hier um den Kreis zu schließen, auf dem Rückweg sind wir dann am Perreatoppen vorbeigekommen und hatten auch dort wieder ein dreitägiges Hochwetterfenster, wo wir fantastische Wetterverhältnisse hatten und konnten die dann nutzen, um den zweithöchsten Berg Spitzbergens zu besteigen. Und das war für mich auch eines der Highlights natürlich nach so einer langen Zeit, das in die Tat umzusetzen. Ja, und der Rückweg dann zurück nach Pyramiden, aufgrund auch eben dieser fast 2-wöchigen Verspätung, der wurde dann richtig hart. Das war wirklich, wir sind da sozusagen in den Sommer hineingelaufen. Und mit jeder Stunde, die wir länger unterwegs waren, ist uns der Schnee mehr unter den Füßen weggeschmolzen sozusagen. Also wir hatten dann teilweise körperlich sehr, sehr anstrengende Etappen, wo wir mehrfach über 20 Stunden am Stück unterwegs waren und in diesen 20 Stunden aber teilweise nur gut 20 Kilometer geschafft haben. In 1 km/h in Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist schon fast dramatisch, aber wenn man eben dann auf natürliche Hindernisse stößt, wie große Gletschermoränen, die schon dann zum größten Teil schneefrei waren und man seine schweren Pulkas nicht mehr schön über den Schnee ziehen kann, sondern sie tatsächlich händisch über Felsblöcke tragen muss und über große Schuttfelder, die schon schneefrei sind, oder man an Seen kommt, die am Aufreißen sind, am Schmelzen sind, und man dann teilweise knöcheltief, manchmal auch leider knietief im Schmelzwasser versinkt und irgendwie gucken muss, wie man da durchkommt, mit nassen Füßen dann sich zurück und weiterkämpft. Und das waren schon Ja, keine Ahnung. Im Nachhinein ist ja immer so, dass die härtesten Erlebnisse zu den schönsten Erinnerungen werden. Und jetzt inzwischen ist es auch so, aber es ist noch so frisch, dass ich mich durchaus auch noch sehr gut hineinversetzen kann in die Gefühle der emotionalen und körperlichen, vielleicht sogar Überanstrengung dieser letzten Tage zurück bis nach Pyramiden. Und naja, wenn man das dann aber trotzdem schafft und geschafft hat, das sind schon auch dann fast unbeschreibliche Glücksgefühle und Emotionen nach so einer langen Zeit. Und auch das Zuhause ankommen, auch das wieder sich zurechtfinden, vielleicht kann man es so nennen, in der Zivilisation ist nicht ganz leicht gewesen. Also nach wie vor geht es mir noch oft so, dass ich mich zurücksehne ins Zelt, in die Einfachheit dieser Welt und dieser Umgebung, wo im Prinzip nur deine Kollegen, Kolleginnen, du, die Natur wichtig sind und dass man warm hat und dass man was zu essen kriegt. So, das und gleichzeitig bin ich aber auch so sehr froh und dankbar, dass man hier solche Dinge wie eine Toilette und ein Bett und eine Tür und Lichtschalter, Dinge, die einem so alltäglich erscheinen, die schätzt man wieder anders wert nach so einer langen Zeit draußen. Und kann das natürlich auch sehr genießen, nach dieser Episode wieder hier zu sein und jetzt tatsächlich mich auch wieder auf die Zukunft und auch auf die Touren, die jetzt vielleicht tatsächlich diesen Sommer noch kommen, konzentrieren zu können. Genau.
Wow, ja, das klingt auf jeden Fall nach unfassbar vielen Erinnerungen, vielen Emotionen und ja, wie du ja auch geschildert hast, wahrscheinlich auch einer Menge Schmerz. Ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, natürlich auch schon ziemlich gefreut auf diesen Teil des Interviews. Wir haben nämlich noch gar nicht miteinander gesprochen, und ich kannte ja euer Vorhaben und habe das so ein bisschen auch aus der Ferne verfolgt und freue mich jetzt umso mehr, mal ein bisschen was ja über euer großes Abenteuer zu hören. Was mich und was jetzt wahrscheinlich auch die ZuhörerInnen interessiert, ist vielleicht auch so ein bisschen so der logistische Hintergrund. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal was sagen. Also ihr wart ja zu dritt oder zu viert unterwegs, und habt ihr die komplette Ausrüstung, sprich auch die Lebensmittel über die ganze Tour mitgeschleppt. Also wart ihr komplett alleine die ganze Zeit? Oder habt ihr euch zwischendurch, hier und da gibt es ja auch nochmal eine Forschungsstation oder eine Siedlung, wo man vielleicht ein Depot hinterlassen kann oder so? Habt ihr euch zwischendurch versorgt? Und habt ihr euch wirklich ausschließlich quasi damit Ski und Pulka fortbewegt, beziehungsweise dann zwischendurch die Kites rausgeholt, wenn die Bedingungen es zugelassen haben. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie sich da so die Logistik gestaltet.
Wir hatten insgesamt sogar drei Depots ausgelegt, nicht an irgendwelchen Forschungsstationen oder Siedlungen, sondern tatsächlich in der Wildnis, gut in Boxen verpackt und mit dann GPS markiert, damit wir sie auch wiederfinden, wenn sie dann zugeschneit sein sollten. Und in diesen Boxen waren neben ein bisschen Wechselwäsche hauptsächlich Essen und Benzin gelagert, weil diese Dinge natürlich enorm schwer sind, vor allen Dingen, wenn man insgesamt 2 Monate lang unterwegs sein will. Da war so ein Depot oder mehrere Depots eigentlich sogar unumgänglich. Wir hatten so schon Gewichte von 45, 50, manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem, ob man kurz vor oder kurz nach einem Depot war, jeder auf seinem Pulka, was wir hinter uns hergezogen haben. Das ist dann doch im Winter ziemlich aufwendig, was man alles an Equipment mitnehmen muss und mit dabei haben muss. Aber wir waren natürlich auch nochmal extra schwer beladen, weil wir zusätzlich zu den leichten und schlanken Fjällski, mit denen man im Prinzip die langen Wanderstrecken macht, auch eben noch unsere Tourenski dabei hatten, die ja deutlich schwerer sind und auch mit den schweren Hartplastik-Stiefeln, Skischuhen dann eben
Ja, die man braucht zum Skifahren, zum Abfahren, zum Aufsteigen auf die Berge und eben auch zum Kiten. Da hatten wir natürlich nochmal ein extra Gewicht dabei und das hat sich aber trotzdem einfach gelohnt, weil die Momente, in denen wir dann kiten konnten, die sind fantastisch. Also dieses Gefühl vom Wind über die verschneite, endlose Weite gezogen zu werden und im Prinzip in einer Stunde Distanzen zurückzulegen, die man normalerweise an einem Tag schafft, laufend, das ist schon gigantisch, unvergleichlich und macht tierisch Spaß. Und ja, so kamen wir langsam, aber sicher durch Spitzbergen und mussten aber zum Glück nicht alles von Anfang bis Ende mitschleppen, was wir so dabei hatten. Ja. Genau, und dann, ja, gegen Ende der Tour, dann in Pyramiden, da waren die Pulkas dann zum Glück auch ein bisschen leichter, weil wir eben dann ganz gut kalkuliert auch kaum noch Essen dabei hatten. Also es war dann, ging dann alles gut auf.
Ja, ey, das klingt auf jeden Fall auch nach unglaublich viel Vorbereitung. Also ich denke mal, ihr habt da schon ein paar Monate Zeit investiert. Oder vielleicht sogar ein paar Jahre. Du hast ja erzählt, dass du über dieses Projekt immer mal nachgedacht hast. Ich finde es nur immer wichtig, dass man darauf nochmal hinweist, weil selbst wenn man als Mitteleuropäer Wildnis erfahren ist und ja, oder sagen wir mal Trekking erfahren und schon mal hier in der europäischen Wildnis irgendwo unterwegs war, macht man sich, glaube ich, selten Vorstellungen darüber, in was für einer Landschaft man da eigentlich unterwegs ist. Also ich meine, selbst wir mit unseren Wildniscamps, also mit den Unicamps, die wir halt gemeinsam machen, sind ja eigentlich im Prinzip in einem sehr zivilisierten Teil Spitzbergens unterwegs und man ist ja trotzdem irgendwie in der Wildnis. Aber ich denke, darauf muss man an dieser Stelle nochmal hinweisen. Es gibt kein Handynetz, es gibt keine Siedlungen. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch überhaupt andere Menschen gesehen habt. Mal eine ganz interessante Frage nebenbei. Habt ihr irgendjemanden zwischendurch getroffen oder wart ihr wirklich die ganze Zeit über nur für euch unterwegs?
Ja, also tatsächlich sind wir hin und wieder Menschen begegnet, aber meistens in der Distanz. Es gibt dann doch mal die ein oder andere Gruppe auch von Locals, die hier oben einen Wochenendausflug zum Beispiel mal machen mit dem Schneemobil in den Norden hoch und dann sieht man sich mal so im Vorbeifahren. Aber sowohl machen die einen großen Bogen um den Skier. Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass wir schon seit Wochen keine Dusche mehr gehabt hatten oder ob es daran liegt, dass man den Leuten, die dann eben auch mit Ski draußen unterwegs sind, ihre Ruhe auch gönnt und nicht mit den dann doch sehr lauten, zumindest im Vergleich sehr laut wirkenden Schneemobilen, so knapp wie möglich dran vorbeifährt. Insofern gab es durchaus ein paar so Fernbegegnungen und dann auch die ein oder andere Nahbegegnung mit Menschen, die uns auch begleitet und verfolgt haben über das InReach GPS gestütztes System, wo man gucken konnte, wo wir jetzt gerade so sind und was wir gerade so machen. Und auch Marcel ist vorbeigekommen und hat uns besucht, hat ein Depot wieder zurück nach Longyearbyen gebracht, solange noch genug Schnee da war, um es eben einzusammeln. Und dann haben wir auch ein oder andere Nacht mit mehr Leuten gezeltet und hatten sozusagen Besuch unterwegs. Aber die meiste Zeit ist genau wie du sagst, man ist eigentlich Menschen, Seelen alleine. Nichts weit und breit, nichts menschgemachtes weit und breit. Und das ist schon ein ganz besonderes, ja, ein ganz besonderes Setup und ein ganz besonderes Erlebnis. Und wie du am Anfang gesagt hast, bedarf auch einiges an Vorbereitung. Nicht jetzt jahrelang, wir haben uns zwar, wie gesagt, schon lange mit der Idee auseinandergesetzt, aber dass die Umsetzungsmöglichkeit da war, war dann ungefähr ein Jahr davor und die effektive Planung begann dann, ich denke, so im Herbst, Frühwinter. Und über die Dunkelzeit haben wir dann eben auch angefangen, viel Essen zu trocknen. Wir haben unser eigenes Essen mitgenommen, haben Essen getrocknet, hatten alle möglichen Sorten von Gemüse. Die wir über Stunden, über Tage hinweg ja, getrocknet haben, um sie dann eben viel leichter und auch haltbarer mitnehmen zu können. Und das, was wir dort draußen gekocht haben, das hat fantastisch geschmeckt. Und aber ja, wie du sagst, alles bedarf gründlicher und durchdachter Vorbereitungszeit, weil man eben ja in einer Welt unterwegs ist, die eigentlich nicht für Menschen gemacht ist.
Jetzt möchte ich allerdings nochmal weg von der Logistik und in dem letzten Teil unseres Gesprächs ganz gerne mit dir mal über das eigentliche Erlebnis an sich sprechen. Und ich weiß, dass das in einem Podcast immer unglaublich schwer fällt, Dinge, die man fühlt und Dinge, die man sieht, in Worte zu fassen. Nichtsdestotrotz ist die Arktis ja einfach gerade, wie du ja schon gesagt hast, viel verknüpft mit Emotionen und Gefühlen. Also alleine dieses Gefühl, das ich nur im Ansatz erahnen kann, wenn zum Beispiel während unserer Wildniscamps, kurz nachdem wir abgesetzt werden, die Boote, also unsere Transferboote, den Strand verlassen und wir auf einmal ja quasi abgeschnitten von der Zivilisation alleine am Strand stehen und auf uns selber gestellt sind in dieser einmaligen Natur. Und dieses Gefühl in Worte zu beschreiben, ist mit Sicherheit total schwierig. Aber trotzdem möchte ich in dem letzten Teil unseres Gesprächs mit dir wirklich noch einmal den Versuch wagen und so ein paar deiner Gefühle in Bezug auf die Landschaft, auf die Stille, auf die Weite und ja, vielleicht auch auf die Begegnungen mit Tieren aus dir herauskitzeln. Du hattest ja gerade von diesen unglaublich intensiven Momenten auch gesprochen, die man während einer solchen Tour hat. Und das sind ja meistens die einem am meisten in Erinnerung bleiben. Vielleicht kannst du mal so eins, zwei, gerne auch drei dieser Momente dir jetzt mal in Erinnerung rufen und uns diese mal beschreiben. Was waren so die bewegendsten Momente auf dieser Tour?
Ja, let's talk about feelings. Du hast recht. Ich glaube, das Schwierigste ist es, diese Emotionen in Worte zu fassen, weil was man so durchlebt in auch so einer, naja, auf der einen Seite sehr langen Zeitspanne, aber auf der anderen Seite ja auch im Gesamtkonzept sehr kurzen, intensiven Zeit. Das ist das gesamte Spektrum von müde, kaputt, traurig, frustriert, fast hoffnungslos, bis hin zu euphorisch, unbesiegbar, glücklich, stark in dem Moment sein, angekommen. Und dazwischen alle Bandbreiten von Gefühlen und Emotionen. Das ist also wirklich ja, eine Herausforderung. Vor allen Dingen auch, weil natürlich die Dinge so etwas verklären mit der Zeit, die dann danach auch vergeht. Aber ganz allgemein gesagt würde ich das unterstreichen, dass diese einsame Natur, dass die Wildnis um einen herum das Ganze noch mal deutlich echter und stärker und näher macht, was so in einem auch vorgeht. Auch vielleicht, weil man Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Zeit hat, das auf sich wirken zu lassen. Und auch viel Zeit mit sich selbst verbringt, wenn man stundenlang läuft. Man ist zwar in der Gruppe, aber man ist eben auch mit sich alleine unterwegs. Und da hat man viel Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum auf sich wirken lassen, wie es einem so geht und was so auch diese gewaltige Natur und die Landschaft mit einem so macht. Ja, und ich weiß nicht, ob du da mit dieser Antwort schon befriedigt bist, aber ja, das sind schon unglaublich intensive Gefühle und Erlebnisse, die man so durchmacht auf so einer Reise, ja. Also man kann da ja mal so zwei, drei Momente rauspicken. Ich glaube, so an Begeisterung und Freiheitsgefühl und Freude ist es kaum zu toppen, wenn man es vergleicht mit den Emotionen, die entstehen, wenn man so nach stundenlangem Aufstieg bei herrlichem Wetter und enormem Weitblick in die in die Wildnis hinaus auf den höchsten Bergen, auf den höchsten Bergspitzen Spitzbergens ankommt. Das ist unglaublich schön, gerade wahrscheinlich auch, weil man es mit eigener Körperkraft dort hochgeschafft hat. Es war im Vergleich zu damals, wo wir da mit dem Schneemobil hochgefahren sind, ein ganz anderes emotionales Erlebnis, da selber hochzulaufen und oben anzukommen und dann diese Aussicht und ja, auch nachher die Abfahrt gibt zu genießen. Was auch immer ein ganz, ganz spektakuläres Erlebnis ist, wenn der Wind mal passt, um zu kiten. Leider war das für uns nicht so oft, wie ich das mir erwünscht hatte. Die Windbedingungen waren nicht die besten. Wir hatten entweder keinen Wind oder zu starken Wind, so also ganz salopp gesagt. Und wenn es aber eben dann doch mal gepasst hat, dass Sicht und Gelände und Wind zusammenkamen und man kiten konnte und dieses sonst so schwere Gewicht, das man hinter sich herzieht, plötzlich mühelos und federleicht wirkte und man da mit einer Geschwindigkeit über die Hochplateaus der Gletscherrücken dahinzog, getrieben vom Wind in herrlicher Landschaft, das sind dann auch so anhaltende Endorphinausstöße, Glücksmomente über Minuten bis hin zu ja, gefühlt Stunden. Das ist gigantisch. Und wenn man sich so dem anderen Spektrum zuwendet und ein bisschen guckt, dann glaube ich, war so einer der verrücktesten und auch emotional härtesten Momente, wenn man am letzten Tag, als wir uns sozusagen den letzten Pass hinunter, schon mit relativ wenig Schnee, dann aber immer noch genug Schnee, um abzufahren, durch ein schmales Tal in das Tal kämpften und dann an eine große Endmoräne kamen, die so schneefrei war, dass ich dachte, wir sind schon mitten im Hochsommer. Auch aus Spitzbergen sind die Wetterphänomene oft sehr zentral und lokal. Und nur weil es auf der einen Seite des Passes noch relativ viel Schnee hat, heißt es das nicht, dass es auf der anderen Seite auch so ist. Und wir kamen da eben wirklich mitten in den Sommer hinein und haben in mühevollster Arbeit mit Seilen und Zugsystem, Flaschenzugsystem. Wir hatten ja die ganze Gletscherausrüstung dabei und haben sie zum Glück nie für eine Gletscherbergung gebraucht, aber dann doch dort eingesetzt, um unsere schweren Pulkas, die 20, 30 Meter hohen Schutthalden und Moränen hochzuziehen und auf der anderen Seite hier runter. Und als wir dort oben standen mit dem Weitblick über das Tal, was jetzt da vor uns liegt, und gesehen haben, wie dort die Flüsse fließen und man eigentlich mehr blau-wassriger Matschschnee zu sehen ist als harter, weißer Schnee, auf dem man noch hätte laufen können. Und man wusste, man muss da durch, da müssen wir hin. Und wir haben noch 15 Kilometer vor uns. Und dann mit Umwegen wurden dann im Endeffekt 20 draus. Und wir haben noch mal 20 Stunden dafür gebraucht. Das war schon, da muss man sich hart zusammenreißen, um nicht sich einfach hinzusetzen und sagen, nö, kein Bock mehr. Mach ich nicht. Mach den Scheiß doch alleine. Ja, also das sind schon dann so Momente, wo man mit sich selbst und natürlich auch mit der Unterstützung seiner Mitreisenden über sich hinauswächst und dann nachher auch entsprechend, ja, gerade die Ankunft in Pyramiden war natürlich auch so müde und erschöpft und glücklich, wenn diese Dinge zusammenkommen, das ist auch fast, ja, fast unbeschreiblich von den Emotionen her.
Ja, vielen Dank für diesen Ausflug in deine Gefühlswelt. Und um deine Zwischenfrage zu beantworten, ich bin total zufrieden mit deiner Antwort. Denn ich glaube, dass die Gefühle bei solchen Expeditionsbeschreibungen irgendwie das sind, was häufig so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also gerade heutzutage, ich meine, was wird da beschrieben? Da wird die Landschaft beschrieben. Da wird über die Tat selber gesprochen und über die Erlebnisse, die man so zwischendurch hatte, eben meistens so die Ausnahmeerlebnisse. Aber Emotionen und Gefühle sind halt irgendwie das, was halt a dauerhaft da ist, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Und wie du ja auch zwischendurch beschrieben hast, Emotionen sind oder rücken einem in der Natur und in der Wildnis auch nochmal deutlich näher, aus unterschiedlichen Gründen, ne? Ich meine, man hat plötzlich die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Dann fehlt es einem an jeglicher Ablenkung, die man hier im Alltag so hat. Und somit ist man eigentlich die ganze Zeit mit seinen Emotionen beschäftigt. Also so nehme ich das zumindest immer wahr. Außer man nimmt sich mal irgendwie ja zwischendurch auch mal so Aufgaben vor und denkt über irgendwas ganz bewusst nach. Aber meistens sind es ja eben die Gefühle, die eine Tour zu sowas Besonderem machen. Und ja, auch wenn ich jetzt an dieser Stelle mit dir noch viel lieber und länger auch über die Tour reden würde, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Und ich möchte dich ganz kurz noch auf das zweite, auf das Schreibtischprojekt ansprechen, was mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle mit Emotionen zu tun hat. Denke ich jetzt mal. Ich weiß nämlich gar nichts davon. Also du hast quasi erst in unserem Vorgespräch unmittelbar vor diesem Interview hier davon geredet. Du hast ein Buchprojekt quasi mehr oder weniger abgeschlossen gerade eben. Erzähl uns doch mal davon.
Ja, gerne. Also zu diesem Buchprojekt kam es auch eher überraschend und für mich ungeplant zufällig. Aber ja, also auch das war natürlich irgendwie etwas, wo man im Laufe der letzten Jahre alleine schon wegen der unglaublichen Anzahl an fantastischen Bildern, die man hier oben machen konnte in diesen Jahren, wenn man immer vor Ort ist und die schönsten Lichtstimmungen mitbekommt, und dann auch eben immer wieder Touren mit Fotografen aus dem In- und Ausland macht und die dann sagen, ja Mensch, du musst mit deinen Bildern mal irgendwas machen, du musst damit mal irgendwie an die Öffentlichkeit, und ich sage, ja, irgendwann mal, wenn ich dafür Zeit habe, war das natürlich irgendwie was, wo ich schon auch nicht ganz, überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hätte, aber etwas, wo ich nicht auf dem Plan hatte und was jetzt aber auch einfach wieder perfekt gepasst hat in diese Zwangspause, ne? Also im Prinzip geht der Dank für dieses ganze Buchprojekt an Silke und Christian, zwei Freunde, die ich vor 3 Jahren kennengelernt habe. Da waren die nämlich zufälligerweise mit mir als Guide auf einem kleinen Expeditionsschiff um Spitzbergen herum. Und haben einen Film gedreht. Und die beiden sind selbstständige Filmemacher aus Frankfurt und reisen im Prinzip um die ganze Welt, um dort auf eigene Faust sehr unterhaltsame und schöne Reisedokumentationen zu drehen. Und ja, die waren mit mir auf dem Schiff und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir dort natürlich auch, ach, einfach eine ganz, ganz tolle Reise zusammen erlebt, und die haben unendlich viele wunderschöne Bilder und Emotionen festhalten können und haben daraus einen Kinofilm gemacht, der ausgerechnet mehr oder weniger mit Corona ins Kino kam. Der heißt Spitzbergen auf Expedition in der Arktis und ist, ich finde, immer noch eine wundervolle Dokumentation über das, was wir hier oben so machen, über diese Touren, über die Natur Spitzbergens, über meine Arbeit auch und mein Leben geworden, und kam aber leider eben kaum ins Kino und ist jetzt aber dann über einen vorgezogenen DVD-Start ganz, ganz gut doch auch noch rumgekommen und verbreitet worden, findet auch guten Anklang. Und ja, die beiden wurden im Prinzip angesprochen von einem größeren Verlagshaus, ob sie nicht Lust hätten, jetzt als Spitzbergen-Experten ein Buch zu machen, und haben gesagt, ja, klar hätten wir Lust, aber da bräuchten wir noch mal ein bisschen Unterstützung, weil wir natürlich Spitzbergen nur während einer Jahreszeit intensiv kennengelernt haben und Spitzbergen natürlich mehr ist als 2 Wochen intensive Sommertour. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, das mit ihnen zu machen, und ich hatte Lust, und wir haben uns eine Woche zusammengesetzt und haben im Prinzip nur geredet, nur erzählt und haben alles aufgezeichnet und haben eine Woche lang Interviews geführt zusammen. Und ich habe viel erzählt, bin viele Geschichten losgeworden. Wir haben sehr viele Fakten über Spitzbergen, über die Natur recherchiert und haben daraus dann in Kombination mit den vielen schönen Bildern ein Buch gestaltet, das ich glaube, so noch nicht existiert. Also das ist weder ein Reiseführer noch ein Bildband, aber irgendwas ziemlich Cooles dazwischen. Mit vielen tollen Geschichten, aber auch vielen Fakten, viel Wissensvermittlung und eben auch sehr abwechslungsreich mit schönen Bildern durchsetzt. Und ja, das ist jetzt gerade fertig geworden oder wird jetzt gerade fertig. Wenn alles gut geht, dann wird das jetzt im Sommer jetzt noch Korrektur gelesen, Grafik gesetzt und dann gedruckt. Mal schauen, wie schnell das alles tatsächlich dann umgesetzt wird. Aber ja, das ist auch so ein Projekt, wo wahrscheinlich sonst einfach keine Zeit für geblieben wäre und wo ich sehr, sehr froh bin und mich richtig darauf freue, dass, ja, dass auch solche Dinge aus solchen Zwangspausen wie jetzt gerade herauswachsen und entstehen.
Das klingt nach einem ganz tollen Projekt und ich bin jetzt schon gespannt, was daraus wird. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, deine ehrlichen, emotionalen Antworten und ja, freue mich schon auf den zweiten Teil unseres Gesprächs. Das hatten wir ja quasi vereinbart, noch während dieses Interviews, dass man einfach diese ganz vielen wichtigen Themen nicht einfach so stehen lassen kann und wir uns noch ein zweites Mal zusammensetzen und uns ein wenig mehr über die ja, ernsthaften Themen mit Blick auf die Arktis ja, und Stichworte wie den Klimawandel und Tourismus etc. unterhalten. Insofern nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und ich freue mich drauf, dass wir uns bald wieder sprechen.
Ja, André, herzlich gerne. Ich danke dir für die wunderbaren Fragen und ja, freue mich sehr auf ein Wiederhören in Bälde und hoffentlich dann auch auf ein Wiedersehen in nicht allzu ferner Zukunft. Mach's gut, danke dir, bis bald. Ciao, ciao.
Ja, und auch bei euch möchte ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ihr hattet in den letzten Jahren nun fast 1,5 Stunden eine ebenso gute Zeit wie ich. Ja, und enden lassen möchte ich diese Episode im Prinzip genauso, wie ich sie auch begonnen habe. Nicht wie gewohnt mit unserem Jingle, sondern mit einer kleinen auditiven Reise in die Arktis, genauer nach Pyramiden zu den 3 Zehenmöwen, die dort in den verlassenen Gebäuden dieser alten russischen Bergarbeiterstadt jedes Jahr im Sommer nisten. Wenn ihr Lust habt, bleibt noch ein wenig, ja, mit euren Sinnen in der Arktis. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal.